Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen hier in der Adventgemeinde Bogenhofen. Ein herzliches Willkommen auch an alle unsere Gäste, die uns begleitet haben in diesen letzten Wochen hin zu diesem besonderen Wochenende, wo wir an Jesu Leiden, an sein Sterben und an seine Auferstehung denken. Ich möchte auch alle Zuschauer über den Livestream begrüßen. Schön, dass auch ihr da seid an diesem besonderen Wochenende. Und ich wünsche auch euch, dass Gott euch segnen möge, dass ihr Jesus begegnen könnt, heute auch in diesem Predigtgottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Tagen über dieses besondere Ereignis nachdenken dürfen, was Jesus Christus in dieser Welt für uns gemacht hat. Ich glaube, man kann es kaum in Worte ausdrücken, aber wir wollen es versuchen heute. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Kinderpassion, die wir letzte Woche gehört haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Kommt und seht, das Grab ist leer. Und es hat mich sehr bewegt und berührt, wie die Kinder das gesungen haben. Und ich möchte das gerne, diesen Faden aufgreifen und fortsetzen. Jesus Christus ist der Wendepunkt der Geschichte. Und wir haben hier als Gemeinde Bogenhofen in diesen letzten 6 Wochen eine Predigtserie gehabt, die uns begleitet hat auf dem Weg von Jesus. Wie er gefangen genommen worden ist im Garten Gethsemane, wie er entwürdigt worden ist von den Soldaten, wie er dann verurteilt worden ist von seinem eigenen Volk, wie er ans Kreuz gebracht worden ist und wie er dann am Kreuz das vollbracht hat, wo wir Menschen immer dran scheitern. Das Leben eines Menschen haben wir dann angeschaut, wie dieser eine Mensch seine Bekehrung am Kreuz erlebt hat. Und gestern Abend haben wir dann über den Auferstandenen gesprochen. Und heute ist das Thema Gesandt, Gottes Gabe für die Welt. Wenn wir über Ostern nachdenken, dann kommen so verschiedene Gedanken auf. Viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft denken an Ostereier, an den Osterhasen. Im öffentlichen, gesellschaftlichen Leben ist das quasi die Essenz von diesem Wochenende. Ich möchte dafür plädieren, dass wir tiefer schauen als das, was man vielleicht vordergründig in der Gesellschaft sieht. Und ich möchte jeden Einzelnen einladen, auch tiefer zu schauen. Welchen Sinn hat die Auferstehung Jesu? Welchen Sinn hat es, Christ zu sein? Versuch dich mal hineinzuversetzen in den morgigen Tag. Übermorgen, Montag oder Dienstag, wenn die Feiertage vorbei sind. Ostern ist vorbei. Was nun? Was bleibt? Bleibt alles beim Alten? Wird einfach alles weitergehen, wie es davor auch so war? Du gehst zur Arbeit, du machst deinen Job, du hast deine Aufgaben, der Alltag holt dich wieder ein und Ostern ist vorbei. Was bedeutet es, im Schatten des Kreuzes zu leben, nach Ostern? Für viele Menschen heute ist es einfach nur Glauben, sich anständig benehmen und vielleicht noch warten. Aber ist das wirklich alles? Ich möchte den Blick auf diesen Text werfen mit euch aus Johannes Kapitel 20, denn ich denke, dass hier die Antwort für uns gegeben wird, was es bedeutet, nach Ostern zu leben. Und ich meine, dass man mindestens 2 gute Gedanken aus diesem Text, Johannes 20, 19 bis 23, entnehmen kann. Aber ich möchte es mal bei diesen 2 Kerngedanken heute belassen. Der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, Christsein ist eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und der zweite Punkt, Christsein ist eine neue Lebensausrichtung durch Jesus. Eine lebensverändernde Begegnung und eine neue Lebensausrichtung in deinem Leben. Diese 2 Punkte bedeutet es, nach dem Kreuz zu leben. Wir wollen uns den ersten Punkt ein bisschen anschauen. Christsein ist eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Wenn wir uns den Vers 19 anschauen, steht hier: am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Shalom Aleichem. Der Schreiber Johannes, der leitet das Ganze ein und sagt, das Ganze spielt sich am Abend ab. Und wer aufmerksam das Johannesevangelium liest, wird merken, dass der Schreiber immer wieder die Tageszeiten hernimmt, um auch einen inneren geistigen Zustand der Menschen wiederzuspiegeln. Mit anderen Worten, dass das Ganze hier am Abend ist, ist ein Hinweis von Johannes. Genauso finster befinden sich diese Menschen hier in ihrem Leben. Dunkelheit ist in ihrem Leben. Und ich würde an der Stelle sagen, es ist eine Dunkelheit in zweierlei Hinsicht. Eine äußerliche Finsternis, die sie durchmachen, aber auch eine innerliche Finsternis. Vielleicht fragst du jetzt, was meinst du damit? Ich möchte es euch kurz erläutern. Denn wir merken an dieser Passage, dass diese Leute, die hier versammelt sind, das sind ja die 10 Jünger, mindestens diese 10, Thomas war nicht dabei, sie erleben eine innere Dunkelheit, nämlich in Angst und eine Krise ihrer Identität. Zwei Dinge. Absolut große, tiefe Angst und eine innere Identitätskrise. Warum? Sie sind zurückgezogen. Sie haben Angst vor den Juden. Und man muss sich das ehrlich vor Augen führen. Sie sind eine absolute Minderheit in diesem Moment im Volk Israel. Sie sind eine Minderheit und haben große Angst. Und es wird uns auch hier gesagt, warum. In den Kapiteln davor haben wir schon gewusst, als sie noch im Jordantal waren, da sagte Jesus, unser Freund Lazarus ist gestorben und ich werde hingehen, ihn aufzuwecken. Und wie war die Reaktion von ihnen? Du willst zurück nach Jerusalem gehen? Und was war die innere Haltung von den Jüngern, da zurückzugehen? Thomas sagte es. Kommt, lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Sie waren voller Angst. Im Kapitel 14 sagt das Jesus und greift es auf: Seid nicht bestürzt in eurem Herzen. Vor dem Tod Jesu hatten sie Angst und wussten, dass ihnen vielleicht Ähnliches blühen könnte. Aber auch nach dem Tod Jesu Christi sind sie voller Angst. Denn wenn sie jetzt hier hinschauen und sich dann angucken, hey, sie haben Jesus bei Nacht gefunden mit Schwertern und Fackeln. Sind wir die Nächsten? Diese Angst ist aber nicht nur eine Angst gewesen, dass sie wirklich mit ihrem Leben quasi hier rangen, ob sie das Ganze überleben werden, nachdem sie Jesus tatsächlich umgebracht hatten. Ich würde sagen, dass diese Angst sogar eine dreifache Angst ist. Sie ist eine existenzielle Angst, aber sie ist auch eine Angst, wo sie sich fragen, Jesus und all das, was er gesagt hat, können wir dem überhaupt vertrauen? Ist Jesus vertrauenswürdig? Denn schaut, Jesus hatte zuvor mal gesagt, in Kapitel 16, es war 3 Tage vorher, das habe ich euch alles vorhergesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da könnt ihr euch jetzt überlegen, was die Jünger sich wohl gedacht haben an diesem Tag, wo sie voller Angst waren und sie gefragt haben, Jesus, du hast zwar gesagt, du hast die Welt überwunden, aber faktisch hat Rom Jesus überwunden. Denn du bist tot. Wer hat hier wen überwunden? Mit anderen Worten, auch die Frage, ob die Worte von Jesus überhaupt glaubwürdig sein könnten. All das, was er gesagt hat. Und dann würde ich sagen, die Angst ist noch ein dritter Aspekt bei ihnen, der sich hier bei ihnen breit macht. Und das ist, würde ich eher sagen, so eine Art selbstgemachte Angst. Denn die Jünger hatten eine gewisse Vorstellung, wie sie Jesus sehen und wer er für sie ist, nämlich der nächste König. Aber wenn sie Jesus als König gesehen haben und ihn jetzt verloren haben, dann sind sie sowas wie Staatsfeind Nummer 1 für die Juden und für die Römer. Denn sie waren es doch, die an der Seite von Jesus hineinmarschiert sind in Jerusalem und alle mitgerufen haben, siehe da, der König ist da. Und jetzt ist dieser Mann tot. Wer sind die Nächsten, die auf dem Radar sind? Und das ist aufgrund ihrer selbstgemachten Vision, wie sie Jesus gesehen haben. Und das legt sich nochmal drauf auf die Angst, dass sie vielleicht jetzt mit ihrem Leben hier zahlen müssen und dass sie vielleicht die Worte Jesu in Frage und Zweifel ziehen. Und dann kommt diese selbstgemachte Angst. Aber es ist nicht nur Angst, was diese Jünger hier erfüllt, sondern es ist auch eine Identitätskrise. Warum? Was ist denn das für ein Tag der Woche? In dem Vers steht drin, es ist der erste Tag der Woche, oder? Wir lesen schnell drüber, aber was bedeutet es, dass es der erste Tag der Woche ist? Es ist mitten im Fest des Passas. Und auf Passa folgt das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, dieses größte Doppelfest im Judentum ist gerade am Laufen, aber diese Jünger sind nicht dabei. Die sind an dem Abend hinter verschlossenen Türen, verstecken sich und feiern nicht das mit in diesen Tagen, was das gesamte Volk Israel feiert, was ihnen Identität gibt und wo sie sich erinnern, woher sie kommen und wohin die Reise geht. Es ist so, wie wenn man dir deine Identitätswurzeln wegnimmt und du kannst nicht mehr daran teilnehmen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt haben sie Jesus verloren und jetzt haben sie auch noch dieses Hochfest ihres eigenen Volkes verloren. Sprich ihre Wurzeln, woher sie kommen, ihre Identität. Und wenn du das alles verlierst, das, auf wen du die Hoffnung gesetzt hast, das, woher du meinst, wo du kommst und was dir Halt und Sicherheit in deinem Leben gibt, wenn du das alles verlierst, was bleibt? Man könnte folgende Sache an der Stelle das zusammenfassen. Die Angst und Identitätskrise, diese Finsternis, die diese Menschen gerade erleben, ist eine existenzielle Krise, wo es um ihr Leben geht. Es ist eine theologische Krise, wo sie sich fragen, können wir überhaupt noch dran teilnehmen? Wo stehen wir? Wo geht's hin? Es ist auch eine soziopolitische Krise für sie, weil sie dachten, sie werden die nächsten Minister in dem Reich, was Jesus aufrichtet. Und am Ende merken sie, es ist eine Identitätskrise. Es ist eine absolute Krise. Es zerbricht alles vor ihren Augen. Und an dieser Stelle muss man sich ehrlich die Frage stellen, wie würde es dir gehen, wenn in deinem Leben alles wegbricht, worauf du deine Hoffnung gesetzt hast? Wie würde es dir gehen? Es ist auffällig, dass bei all diesen Gedanken hier der Fokus immer auf einem selbst liegt. Wir werden vielleicht auch gefangen. Wir werden vielleicht auch sterben. Wir haben nicht den Posten bekommen, den wir uns erwartet haben. Was machen Sie mit uns? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Der Fokus ist auf einem selbst. Und das wird das Problem von diesen Jüngern. Sie ziehen sich zurück und fragen sich, wo geht es hin? Und die Frage ist, wie kommen wir da raus, wenn der Fokus nur auf uns selbst gelegt ist und wir uns das selber auferlegen und die Angst immer größer wird und die Krise immer stärker wird? Und da möchte ich an dieser Stelle eingreifen und den restlichen Teil des Verses beleuchten. Wenn wir uns den Vers 19 anschauen, heißt es hier, inmitten dieser Furcht kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus geht den Schritt auf sie zu. Jesus kommt in diesen Raum, er kommt in ihre Nähe. Mit anderen Worten, er sucht sie und sagt ihnen Shalom. Shalom. Und das ist beachtlich. Denn in dem Moment überwindet Jesus alle Grenzen, die wir Menschen so aufgebaut haben. Er überwindet die Grenzen der verschlossenen Tür. Er überwindet die Grenzen der verschlossenen Herzen dieser Jünger. Und er überwindet die Grenzen ihres Denkens. Denn sie konnten sich das nicht vorstellen, wer hier in Person vor ihnen steht. Es sei denn, sie greifen und betasten es. Denn es ist rational nicht erklärbar. Aber Jesus überwindet alle diese Grenzen und macht sich auf den Weg zu ihnen hinzu und sagt Shalom. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Was heißt dieses Shalom? In der Kindergeschichte, die ich vorhin erzählt habe, da war dieses Shalom wie so ein aufrüttelnder Moment für uns, die wir in diesem Auto saßen. Aber es ist tatsächlich zum einen ein ganz normaler Gruß im Volk, im israelischen Volk gewesen damals. Man hat sich so begrüßt, Shalom. Auch heute begrüßt man sich so. Aber wenn wir über dieses Wort nachdenken, wir assoziieren mit dem Wort Friede ganz oft das Gegenteil vielleicht von Krieg. Aber die Bibel erweitert diesen Begriff Shalom. Und wenn man die Bibel liest, merkt man, dass dieser Begriff Shalom eine viel größere Bandbreite abdeckt. Das Wort Shalom bedeutet in der Bibel der Segen Gottes, dass Gott sich dieser Welt erbarmt. Dass Gott den Messias zur Rettung schickt, damit die Menschen, die in ihrer Selbstbezogenheit so in sich selbst verkrümmt sind, wie es einmal Martin Luther sagte, dass sie aus dieser Selbstverkrümmtheit irgendwie wieder rauskommen, dass hier ein Retter kommt, der ihnen tatsächlich den Blick weitet und eine Perspektive im Leben gibt. Shalom bedeutet genau das, was Jesus gebracht hat. Und jetzt steht Jesus da und er sagt zu ihnen, Shalom. Jetzt ist das gekommen, was wir im gesamten Volk Israel jahrhundertelang erwartet haben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr diese Erlösung erfahrt, wo ihr befreit werdet, wo ihr von eurer Selbstbezogenheit Freiheit bekommt, weil Gott sich eurer erbarmt hat. Dieses Shalom am Ostersonntag, am Tag der Auferstehung, ist wie das Pendant, das Gegenstück zu dem, es ist vollbracht am Karfreitag. Beide diese Begriffe umrahmen dieses Wochenende von dem, was Jesus getan hat. Denn das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat für uns, was wir nicht tun könnten und zu dem wir auch nichts hinzufügen können, dieses es ist vollbracht und dieses Shalom, das ist wie eine Umarmung des Himmels an uns Menschen. Es sind wie die beiden Arme von einem geliebten Vater, von einer liebenden Mutter, von einem liebenden Vater, die ihr Kind umfangen. Und mit diesen beiden Worten kommt Jesus zu ihnen und sagt der gesamten Menschheit, das, was ich vollbracht habe am Kreuz, wird euch Frieden im Leben schenken. Es wird euer Leben komplett verändern. Ihr wisst jetzt sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie eine nette Formulierung, Frieden im Leben. Wir reden heute auch über Gelassenheit und inneren Frieden. Und du kannst es einfach mal im Internet eingeben. Viele Menschen heute, auch säkulare Menschen, sagen, ja, wie kann ich inneren Frieden bekommen? Du googelst das einfach nach und dann steht dort, sei dankbar, vergib anderen Menschen, sei gelassen, finde zur Ruhe, lass los und so weiter. Kann man das nicht auch einfach so hervorbringen? Ich glaube, dass der Friede, der Shalom Jesu, etwas ist, was wir nicht hervorbringen können. Wir können es uns nur schenken lassen. Und schaut, ich möchte es euch ein bisschen konkreter zeigen, wie diese Umarmung des Himmels ausschaut. Als Jesus zu seinen Jüngern kommt, in diesem Moment, wo sie am Abend waren, voller Angst, voller Identitätskrise, voller Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht, was ist das Erste, was er zu ihnen sagt? Da ist nun das Pack, was mich verraten hat vor 3 Tagen. Ich habe euch doch gesagt, ihr werdet mich alle verraten. Ihr hättet euch mal zusammenreißen sollen, als ich dort am Kreuz gehangen bin. Ihr seid dann alle gegangen. Hat er das gesagt? Ich habe euch doch x-mal gesagt, dass ich sterben werde und auferstehen werde. Hättet ihr nicht doch diese eine Stunde bei mir im Garten Gethsemane mit mir beten und wachen können? Hat er das gesagt? Kein Vorwurf. Und noch nicht mal eine Bibelstunde. Als quasi Nachhilfeunterricht, wie bei den Emmaus-Jüngern. Hey, ihr hättet doch hier glauben müssen. Schaut mal, was da geschrieben ist. Nein, keine Nachhilfeunterrichtsstunde. Keine Kritik an ihrem Zweifel. Sie haben gezweifelt. Keines dergleichen. Und das bedeutet, wenn Jesus ihnen nicht einen Vorwurf macht, wenn er sie nicht dafür kritisiert, wenn das quasi nicht... Das bedeutet, dass es ohne irgendeinem Hinzutun von Menschen ist, dass er dir diesen Frieden schenkt. Ohne irgendeine Leistung, die du gebracht hast oder die du vielleicht nicht gebracht hast, schenkt er dir diesen Frieden. Das bedeutet, dass das, was Jesus hier tut, reine Gnade ist. Reine Gnade. Und du kannst nichts dazu hinzufügen. Und du kannst auch nicht auf irgendeinen Katalog hinweisen, womit du dich irgendwo bei Gott in ein gutes Licht stellen kannst. Es ist reine Gnade. Shalom. Ist, dass er dich umfängt mit seinen Armen der Gnade. Denn er hat's vollbracht und er schenkt dir den Frieden. Aber es ist mehr. Denn es heißt hier, Jesus tritt, und in der Elberfelder kommt das so schon rüber, er tritt in ihre Mitte. In Luther heißt es, er trat mitten unter ihnen auf. Aber es heißt, er tritt in ihre Mitte. Was war davor in der Mitte ihres Herzens? Angst. Wir werden vielleicht auch sterben. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Alles zerbricht. Ist Jesus wirklich vertrauenswürdig? Angst machte sich breit in ihrem Leben. In der Mitte ihres Lebens war die Furcht. Warum? Weil sie komplett auf sich selbst ausgerichtet waren. Fokussiert auf sich. Der Fokus war auf ihnen selbst. Und jetzt heißt es hier, Jesus tritt in ihre Mitte. Und wenn Jesus in die Mitte ihres Lebens und in dieser Situation tritt, verdrängt er das, was davor in dieser Mitte war. Die Liebe Gottes treibt alle Angst aus. Und Jesus zeigt ihnen das. Und sie erleben das. Es wird eine lebensverändernde Begegnung. Er tritt in ihre Mitte und der Fokus verschiebt sich von sich auf ihn. Der Blick auf Jesus. Und jetzt gehen wir den Gedanken nochmal weiter. Wenn der Blick jetzt auf Jesus gerichtet wird, der Fokus bei Jesus ist, was sehen Sie denn da? Und das finde ich ist ein gewaltiger Gedanke. Was sehen Sie da? Sie sehen Ihre eigene Zukunft in Person vor sich stehen. Was meinst du damit? Das ist ein Mensch, der von den Toten auferstanden ist. Der einen menschlichen Körper hat. Einen normalen Körper. Der dann sogar mit ihnen noch gemeinsam gegessen hat später. Fisch gegessen hat. In welcher Legende der Antike würdest du sowas finden, dass irgendeine heldenhafte Person eines Epos dann auch mit den Menschen zusammen ein bisschen an Fisch andreht? Das würde überhaupt nicht so geschrieben werden. Und deswegen merken wir, die Geschichte der Auferstehung ist kein Mythos. Denn das hätte man niemals so verkaufen können. Aber Jesus kommt als echter Mensch. In der Antike unvorstellbar. Eine individuelle Auferstehung gibt es nicht in der griechischen Vorstellung. Aber hier steht die Zukunft der Jünger vor ihnen. Und sie können sie betasten. Sie können sie hören. Sie können sie fühlen. Was bedeutet das für dich und mich? Es bedeutet, dass du das ewige Leben hier angreifen kannst, anfassen kannst. Das ist deine Zukunft. Ohne Tränen, ohne Tod, ohne Leiden, ohne Schmerzen. Direkt vor dir. Und wenn das deine Zukunft ist, weil Jesus so auferstanden ist, dann gibt dir das eine unglaubliche Hoffnung. Egal, wie groß deine Krise ist. Shalom, dieser arme Gottes, die hier die Jünger umfangen, die mitten in ihrer Krise, die größten Krise ihres Lebens sind. Shalom bedeutet Gnade, der Fokus von der Angst geht auf Jesus und deine Zukunft ist zum Greifen nah. Eine Hoffnung, die dir sonst niemand in dieser Welt geben kann. Und das schenkt dir einen Frieden, den nur Jesus geben kann. Es wird zu einer lebensverändernden Begegnung, dieser Moment. Es verändert all ihr Vorstellung, all ihr Leben. Und sie sind erfüllt mit Freude. Und jetzt möchte ich es kurz runterbrechen, diesen Punkt. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich möchte das jetzt runterbrechen. Was bedeutet das alles für dich und für mich, die wir heute im 21. Jahrhundert leben? Hier kommt's. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden, ja, so vermutlich so in den 80er Jahren, vielleicht Anfang 90er, aber eher so in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts. Ziemlich spät. Und Johannes schreibt sein Evangelium für die gläubigen Christen im ersten Jahrhundert. Und jetzt versucht euch da hinein zu versetzen. Diese Christen, was haben die alles erlebt? Verfolgung von Claudius, Verfolgung von Nero, Verfolgung von Domitian und von vielen anderen haben sie Verfolgung erlebt. Und von ihren eigenen Landsleuten, den Juden. Wenn du Christ geworden bist damals, dann musstest du dir wirklich gut überlegen, ob das, was du jetzt machst, wirklich eine gute Idee ist. Dafür brauchst du schon wirklich gute Gründe, weil die aus deinem Volk werden sich gegen dich wenden im Judentum und die Gesellschaft wird sich gegen dich wenden. Und deswegen schreibt Johannes dieses Evangelium und sagt, ihr braucht einen Glauben, an den ihr euch halten könnt, weil dieser Glaube allein das Einzige ist, was euch dann noch Frieden schenkt in dieser Welt des ersten Jahrhunderts, die so feindlich war. Wie schaut es mit uns aus heute? Das Christentum, eine Bewegung. Wie schaut es aus mit der Adventbewegung? Sind wir noch Bewegung? Steckt in unserem Namen drin. Aber die Frage ist, wie die Realität ausschaut. Hey, ganz ehrlich, wir haben nicht diese feindlichen gesellschaftlichen Umstände in der Zeit des ersten Jahrhunderts. Aber die Menschen haben sich bekehrt in dieser Zeit. Trotz Widerstand. Wie schaut es aus mit der Bewegung heute? Ich habe den Eindruck, dass wir als Christen, als Adventgemeinde, vor allem in unserer westlichen Gesellschaft, zu einer Minderheit geworden sind. Klingelt es euch da in den Ohren? Wer war die Minderheit am ersten Tag der Woche. Während vor unseren Augen das Christentum verdunstet in unserer Gesellschaft und die Großkirchen, auf die man so lange sich irgendwo differenziert und abgegrenzt hat, sie sind erodiert. Wer sind wir noch? Sind wir eine Bewegung oder sind wir vielleicht ein Nischensegment unserer Gesellschaft geworden? Und wenn wir eine Minderheit geworden sind, was bedeutet das? Die Medienwissenschaftlerin Noelle Neumann, sie hat diesen Begriff der Schweigespirale kreiert. Und sie sagt, in der Gesellschaft, in der wir leben, geschieht es sowas wie in einer Schweigespirale, dass die vorherrschenden Meinungen immer stärker werden, sich immer weiter ausbreiten und das gleichzeitig dazu führt, dass die anderen Meinungen immer stiller werden, immer weiter zurückgedrängt werden, weil man Angst hat, sozial isoliert zu werden. Das ist die Schweigespirale, die irgendwann anfängt. Und jetzt überlegt einmal, wo stecken wir drin in dieser Schweigespirale? Wir werden immer kleiner, die Minderheit in unserer Gesellschaft. Wenn du heute in deinem Arbeitsplatz, an deiner Schule, an deiner Uni oder wo auch immer sagst, ich glaube an Jesus Christus, da werden sie dich anschauen, wie als wärst du von einem anderen Stern. Was, du liest die Bibel? Da kommt vielleicht noch so ein Schmunzeln auf und fragen sich, sollen wir das Gespräch überhaupt fortsetzen? Und was macht das mit uns? Diese Wissenschaftlerin sagt, das eine ist, dass man dann immer leiser wird, weil man gar Angst hat, sozial geächtet zu werden, aber das beschleunigt den Minderheitenstatus. Und wenn du immer mehr in diese Ecke gedrängt wirst, irgendwann führt das dazu, dass du anfängst zu schweigen. Schweigen aus Angst. Und wer schweigt aus Angst, weil er sonst vielleicht ausgegrenzt wird, der merkt, wohin das führt. Ich kann mich erinnern an der Uni, wo ich war, damals in Innsbruck. Ich saß im großen Audi Max und der Professor fragte so ein bisschen spottend, wo sind die Christen hier? Ich weiß, dass ihr da seid. Wo sind die, die glauben an die ganze Schöpfungsgeschichte? Und ich hatte es auch in den Vorlesungen gehabt, in den eigenen Kursen gehabt, wo sie gefragt hatten, wo die Gläubigen sind. Sie wollten sie rausholen. Sie wollten sie zum Gespött der Menschen machen. Und ganz ehrlich, ob du in deiner Schule bist, in deiner eigenen Familie vielleicht, unter deinen eigenen Kollegen oder vielleicht unter deinen Freunden, passiert es nicht auch, dass man sie manchmal irgendwie zurücknimmt oder vielleicht auch diese Gespräche meidet? Je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast, dass du nicht am Ende, Entschuldigung für den Ausdruck, so ein bisschen als der religiöse Dumme dastehst. Und manchmal scheuen wir uns vor diesen Gesprächen. Man fängt an zu schweigen, man redet immer weniger drüber. Und genau sowas passiert halt gerade in unserer Gesellschaft heute. Aber zu einer Minderheit zu gehören, das produziert nicht nur Schweigen, es produziert auch Zweifler. Und deshalb brauchen wir grundfeste Überzeugungen, wie die Christen im ersten Jahrhundert. Nur, wie ist das geschehen? Wie ist das passiert? Ich glaube, wir können hier lernen von den Jüngern. Die Jünger hatten Menschenfurcht. Und jeder, der Menschenfurcht hat, jeder Christ, der aus Menschenfurcht zurücktritt oder schweigt oder anfängt zu zweifeln, der hat seinen Fokus auf die Macht der Welt gesetzt und nicht auf die Macht Jesu Christi. Auf was konzentrierst du dich? Die Jünger haben sich konzentriert auf all die Umstände und auf die Menschen. Und das könnte uns das Genick brechen, wenn wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren. Und deswegen kam Jesus in die Mitte, um diese Gedanken zu vertreiben, die Angst zu vertreiben. Worauf sollen wir uns konzentrieren? Worauf konzentrierst du dich? Eine Freundin von mir, damals noch in einem anderen Bundesland, wo ich Prediger war, die hatte mal einen Job angenommen. Und sie war so hin und her überlegen, ob sie diesen Job annehmen soll. Es war nicht so ein wunderbarer Job in einem Recycle-Unternehmen. Aber auch wenn das so ein bisschen eine ungute Arbeit war, die sie da gemacht hatte eine Zeit lang, der Lohn, das Gehalt war so hoch, dass sie sich gedacht hat, okay, mit Blick auf das, was da kommt, ist das, was ich jetzt mache, okay, dann mache ich's, ja. Und es ist erstaunlich, dass wenn du weißt, was dich erwartet in der Zukunft, dass du dein Jetzt ganz anders leben kannst. Und wir merken eins aus dieser alltäglichen Situation, dass dein Verständnis über die Zukunft deine Gegenwart beeinflusst. Und wenn du dir jetzt überlegst, worauf konzentrierst du dich? Worauf richtest du deinen Blick? Denk an die Jünger. Solange du auf die Angst, auf die Umstände und auf das, was vielleicht sein könnte oder deine Zweifel legst, wirst du deine Türen verschließen, wirst du dein Herz verschließen und wirst deine Gedanken vielleicht vor Jesus verschließen. Aber wenn du siehst, was Jesus gebracht hat, Shalom, diese lebensverändernde Begegnung, dann weißt du, was dich erwarten wird. Dann kannst du das greifen mit deinen Händen. Und dann lebst du auch anders im Hier und Jetzt. Oder eine andere Frage, worauf du dich konzentrierst. Was ist die Mitte in deinem Leben? Worauf setzt du deine Hoffnung im Leben? Für viele von uns gibt es verschiedene Dinge, die uns antreiben. Vielleicht ist es die Anerkennung bei anderen Menschen, die dich antreibt. Vielleicht ist es auch dein Job und deine Anerkennung dort. Vielleicht ist es das Geld, das Gehalt, was dich motiviert, deinen Job so auszuführen, wie du ihn tust, dein Leben so zu gestalten, wie du es führst. Bei manchen anderen Menschen ist es vielleicht aber auch die Angst, die dich antreibt. Egal was es ist, was die Mitte deines Lebens ist, was deine Leidenschaft ist, für das du vielleicht deine ganze Zeit, deine Freizeit investierst, überleg nur für dich als selbst zum Test, worin investierst du dich? Wenn du das mal für dich durchdenkst, wirst du ein bisschen dem nachspüren, was wirklich deine Leidenschaft ist. Worin investierst du deine Zeit? Worin investierst du dein Geld? Worin legst du deinen Schwerpunkt im Leben? Was verfolgst du für Ziele? Überleg das mal nur für dich durch. Das ist total persönlich. Aber wenn du das für dich durchdenkst, wirst du merken, was ist die Mitte deines Lebens? Und wenn du das tust, wirst du in dem Moment auch gleichzeitig entlarven können, falls in deinem Leben vielleicht irgendwelche Ersatzgötter sind oder Götzen, die dich so im Griff haben, dass du kaum rausfindest. Aber deswegen kommt Jesus hier bei den Jüngern und kommt in die Mitte, um diese Dinge zu vertreiben. Was ist deine Mitte? Nimm Jesus in deine Mitte. Die Begegnung hier wurde für die Jünger zum Game Changer. Und dieser Game Changer, dieser Wechsel in ihrem Leben, ganz ehrlich, ich saß die Woche da am Überlegen, am Schreiben dieser Predigt. Denk mir, welches Wort kann man dafür verwenden? Es sind schon alle Wörter irgendwie wie ausgelutscht. Und ganz ehrlich, damals hat man sich auch gefragt, wie kann man das rüberbringen? Dass man nicht irgendwie Worthülsen verwendet, so Containerbegriffe, dass man am Ende, ja, haben wir schon tausendmal gehört. Ich glaube, dass Jesus selbst gerungen hat damit. Aber ich finde nach wie vor, das Wort von ihm, wo er sagte, du wirst von neuem geboren, trifft es vielleicht auf den Kopf, trifft den Punkt auf den Kopf. Diese Begegnung verändert alles in deinem Leben. Diese Shalom, diese Umarmung, diese neue Mitte, das, worauf du dich konzentrierst, es wird alles verändern. Es ist, wie wenn du dein Leben nochmal leben könntest. Aber was würde sich dann ändern? Du würdest anders leben. Diese Begegnung hat alles verändert. Es ist wie ein neuer Lebensstart. Denn dieser Frieden, dieser Shalom lenkt deinen Blick weg von dir hin zu Jesus. Er sagt dir nicht, was du alles vorbringen musst, sondern er empfängt dich mit Gnade. Er schenkt dir Vergebung, ein neues Leben. Er schenkt dir Sinn, selbst in deiner tiefsten Krise, egal wie die Krise ausschaut, er wird dir einen Sinn geben, damit du auch über diese Krise hinwegkommst. Und es gibt dir eine Hoffnung, nicht wie wir Hoffnung verstehen, weil wir sagen, ja, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint. Und wir wissen gar nicht, ob es ist, aber die biblische Bedeutung von Hoffnung ist, umso fester haben wir diesen Glauben. Es ist eine Gewissheit. Wir wissen und wir hoffen und wir können es ergreifen, dass dieser Jesus wiederkommen wird. Und dass die Zukunft eigentlich jetzt schon mit Jesus begonnen hat. Das kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es besser. Aber das ist eine lebensverändernde Begegnung. Und das heißt es, nach dem Kreuz zu leben. Der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen möchte aus dieser Geschichte, ist, Christsein ist eine neue Lebensausrichtung durch Jesus. Ein neues Ziel. Was meine ich damit? Schaut, die Jünger, die haben Jesus gesehen, die haben ihn gehört, die haben ihn betastet, haben ihn begreifen, angreifen können. Was ist das, was sie hier erleben? Das ist eine Erfahrung. Sie erfahren Jesus. Und wenn du etwas erfahren hast, dann wird das ein Changer in deinem Leben. Es verändert dein Leben. Eine Sache ist es, wo man mir damals sagte, ach, weißt du was, wenn du dann Kinder hast, dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Und ich sagte so als junger Mann, ja, ja, wahrscheinlich. Aber wenn du Kinder hast und die Erfahrung machst, dann weißt du, was das bedeutet. Die Erfahrung wird etwas Existenzielles in deinem Leben. Und es verändert plötzlich deine Sicht. Es ist nicht so, dass du neue Informationen bräuchtest, dass Kinder in der Nacht schreien, dass Kinder gewickelt werden wollen und dass Kinder vielleicht irgendwann mal zu einer Zeit dich Papa oder Mama brauchen, wenn du es gerade nicht bräuchtest. Es ist keine neue Info dazugekommen, aber wenn du es erfährst, dann weißt du, was das bedeutet hat. Das, was die Jünger hier machten, es war nicht eine Art neue Information, die man ihnen gegeben hat, sondern es war eine neue Erfahrung. Und das ist das, was Johannes dann in einem seiner Briefe schreibt, wenn er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen. Erster Johannesbrief ist das. Was wir betrachtet haben und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Es ist nicht eine Dogmatik, die sie in einem Buch aufgeschlagen haben und gesagt haben, das ist jetzt das, was Programm ist nach der Auferstehung. Nein, es ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung. Und das verkündigen wir euch. Wenn du etwas erfahren hast, dann kannst du nicht anders, als es weiterzählen. Ich kann mich noch erinnern, wo unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Ich habe die Welt in mir verstanden. Es war einfach wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern, alles zusammen. Unser erstes Kind ist auf die Welt gekommen. Ich habe dann, ich weiß nicht, wie viele tausende SMS verschickt. Das ganze Tipp, die Tipperei. Aber die Freude muss raus. Die Freude muss raus. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann wird das auch deine Lebensziele irgendwie durcheinander bringen. Es wird dir eine neue Ausrichtung geben. Und wenn ihr jetzt den Vers 21 lest, Vers 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Shalom Aleichem. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich kann diese Freude nicht für mich behalten. Ich kann diese Umarmung nicht für mich behalten. Ich möchte andere Menschen auch diese Umarmung spüren lassen, dass es für mich alles vollbracht wurde und dass für mich Shalom gegeben worden ist. Zum Greifen nah jetzt, egal wie die Umstände sind. Und das Interessante ist das Muster, was uns hier überliefert worden ist. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn sendet die Jünger. Und das Bewegende ist an dieser Sache, ist, dass die gesamte Bibel, in allen Geschichten wird uns gesagt, dass Gott ein Gott ist, der uns nicht im Stich lässt. Dass Gott ein Gott ist, der dir nachgeht, egal wo du stehst im Leben, egal was passiert ist, er geht dir nach bis zum letzten Moment. Und es ist dann so weit gekommen in all den Geschichten des Alten Testaments, dass Gott gesagt hat, es ist zu wenig, dass sie das hören von irgendwelchen anderen Personen über Zweite und Dritte, sondern ich komme jetzt selber, weil das Ding mir einfach zu wichtig ist, dass ich das nicht in die Hand nehme. Schaut euch die ganzen Filme an, unserer heutigen Gesellschaft. Wenn ihr diese Filme euch anschaut vom Drehbuch, von der Biografie, wie die sich entwickeln. Es geht doch immer darum, dass aus einer großen Krise, man versucht, die Krise zu lösen, zu jemanden dazu retten, aber am Ende findet man nicht die geeignete Person, also muss der Chef, der Größte, der Wichtigste höchstpersönlich kommen und die Sache lösen. Und er löst es. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Niemand Geringeres, kein Engel, kein Bote, kein Prophet, wären ausreichend gewesen, um genau diese Aufgabe zu übernehmen, die der Vater sich in seinem Herz vorgenommen hat. Es war ihm zu wichtig und deswegen ist er selber gekommen. Der Vater sendet seinen Sohn. Und im Höhepunkt der Geschichte, im Klimax heißt es, Jesus Christus kommt in diese Welt. Er lebt das Leben für dich und für mich, was wir hätten leben müssen, aber was wir nicht können, weil wir ständig dran scheitern. Er geht an das Kreuz und tut das für dich, was du niemals tun könntest. Und er gibt sein Leben für dich. Und er steht auf zu deinem Leben, um dir das zu schenken. Jesus Christus sagte, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Unzählige Male im Evangelium steht es, dass der Vater Jesus gesandt hat. Und diese Selbstsendung Gottes, dass er sich selber sendet, zeigt uns, was du ihm wert bist. Das Motiv des Mitgefühls Gottes ist der Antrieb für seine Selbstsendung. Weil er dich sieht und nicht an dir vorbeigeht, weil er dich sieht und weil er dir eine neue Lebensausrichtung schenken möchte. Man fragt sich manchmal vielleicht, wenn man an Ostern denkt, was Jesus getan hat, Jesus, warum hast du das getan? Vielleicht würde er dir dann sowas sagen wie, Alejandro, weil ich dich liebe. Einfach darum. Weil ich dich liebe. Ich kann nicht anders. Ich bin halt so. Deswegen habe ich das getan. Wisst ihr, wenn wir über die Erlösung und Errettung von Jesus sprechen, sind das Begriffe, die wir so oft bewegen in unseren Worten, Mund. Aber die Errettung Jesu ist einzigartig. Warum? Schaut euch doch mal an die Weltreligionen in unserer Welt, auch damals schon in der Antike. In der Antike, im griechischen Denken, da hat man sich danach gesehnt, dass die Seele endlich befreit wird von dem Gefängnis des Körpers. Es war eine Errettung, die rein den Bereich dieser Seele, ihrer Vorstellung vor Augen hatte. Auch heute, viele Religionen, fernöstliche Religionen, sehen nur die Errettung des inneren Wesens, des inneren Menschen. Du musst einfach innerlich zu dieser Ruhe kommen und irgendwann ist der Kreislauf der Wiedergeburten unterbrochen und dann kommst du. Ne? Es geht einfach nur um die innere Rettung des Seelenvorstellung oder was auch, Seelenwanderung. Oder das sind östliche Ansätze oder auch antike, aber schauen wir uns die westlichen Ansätze an der Erlösung und Errettung. Säkulare Gesellschaft, auf was setzen wir unseren Weg? Hauptsache gesund, Hauptsache das Materielle, Hauptsache das irgendwie Waren, was du greifen kannst. Ist genau das Gegenteil von dem anderen. Und so siehst du Errettung oder Erlösung oder wie auch immer du dir es vorstellst in dieser Welt, egal in welcher Religion, in welcher Weltanschauung. Es ist immer nur partiell. Aber die Bibel, Jesus sagt, dass seine Erlösung einzigartig ist, denn er errettet Körper, Seele und Geist. Wie sagte Paulus in seinem Thessalonicher Brief, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Für eine Person, die querschnittsgelähmt ist, ist die Botschaft der Errettung Jesu so viel mehr Hoffnung, weil die bekommt einen neuen Rücken. In anderen Religionen ist er nicht dabei. Deswegen ist die Erlösung einzigartig von Jesus, denn das findest du nirgendwo, dass Gott den ganzen Menschen erneuert und wiederherstellt. Wenn wir uns das anschauen, was das jetzt für uns bedeutet, brechen wir das auch runter. Diese neue Zielausrichtung, wie der Vater den Sohn gesandt hat, wie der Sohn die Jünger gesandt hat, was bedeutet das für uns? Das Wort senden, Apostello, ja, im Griechischen, das wird im Lateinischen mit einem anderen Wort übersetzt. Vielleicht habt ihr das schon einmal gehört. Vielleicht. Im Lateinischen heißt dieses Wort senden Missio. Schon mal gehört? So. Und daher leiten wir den Gedanken im Deutschen Mission. Und ich weiß nicht, welche Gefühle das jetzt bei dir auslöst. Aber ich möchte dich einladen, dass du den Hintergrund davon erkennst. Wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sendet der Sohn dich. Mit anderen Worten, die Mission Gottes ist es gewesen, in diese Welt zu kommen, weil es ihm so wichtig war. Und das bedeutet, dass in der Essenz Gott missionarisch ist. Weil er sich selbst sendet. Auf Deutsch heißt das, Gott ist der erste Missionar. Und ich kann hier Jesus reden hören und er sagt zu seinen Jüngern, wisst ihr was? Ich bin Missionar. Und jetzt seid ihr es auch. Weil ihr einfach die Welt umarmen könnt. Mit der Botschaft, dass es vollbracht ist und dass es Shalom, Frieden gibt für alle. Jetzt greifbar. Und das ist eine Botschaft, die niemand auf dieser Welt hat. Jesus. Wow. Was das Herz voll ist, es geht der Mund über. Von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Und das, ihr Lieben, das wird eine neue Lebensausrichtung in deinem Leben. Es ist interessant, dass die Reihenfolge von diesen Punkten nicht andersrum ist. Hm? Denn davor wären die Jünger gar nicht dazu in der Lage gewesen. Die waren voller Angst hinter Türen, in ihren Herzen haben sie gezweifelt und haben sich das nie vorstellen können, was da passiert. Waren am Ende mit ihrem Leben und Jesus kommt und holt sie genau da ab. Gibt ihnen Sinn, gibt ihnen ein Ziel, gibt ihnen einen Wert, eine Identität, eine Liebe, eine Umarmung. Sie können es hören, verstehen, spüren, schmecken, greifen, betasten. Sie machen die Erfahrung des Lebens, sie werden neu geboren. Und Jesus Christus sagt, schaut, ich gebe euch nicht nur einen Sinn im Leben, ich gebe euch auch eine Mission für euer Leben. Und diese Mission, die gute Nachricht von der Rettung Jesu in diese Welt zu tragen, ist das, was nach Ostern bleibt. Die Gemeinde ist kein Selbstzweck. Wir existieren nicht einfach dazu, um nette Gottesdienste zu halten, um irgendwie die Reihen zu füllen. Nein, die Gemeinde existiert, um die helfende Hand Gottes zu sein, um der verlängerte Arm Gottes zu sein, um das hörende Ohr Jesu Christi zu sein, um das liebende Herz Jesu zu sein in dieser Welt. Die Adventgemeinde besteht nicht einfach nur darum, um einfach nochmal eine Kirche mehr zu sein in dieser Welt, sondern besteht dafür, um die Schönheit Gottes in dieser Welt Kunst zu tun. Diese Welt wieder zum Blühen zu bringen. Adventgemeinde Bogenhofen. Gesandt, um zu lieben. Gesandt, um zu lieben. Nach St. Peter, nach Braunau, nach Bogenhofen, nach egal wo du wohnst, egal wo du bist, egal wo du hingehst. Denn du hast etwas im Herzen, was sonst dir niemand geben kann. Alejandro, wie können wir so lieben? Man steht in der Gefahr, wie ein Priester und ein Levit vorbeizugehen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch. Aber da gab es einen Menschen, Samaritaner, der ist nicht vorbeigegangen. Der hat offene Augen gehabt, offene Ohren, ein offenes Herz und war selber so erfüllt. Und ist stehen geblieben und hat den Menschen geliebt, wie Jesus. Weil der Samaritaner niemand anderes als Jesus Christus, der von weit her kam, um diesen Menschen zu helfen. Alejandro, wie können wir so lieben? Ich habe es versucht, hier und da, aber irgendwie merke ich, ich komme an mein Ende. Ihr Lieben, es gibt noch den Vers 22. Und das ist gut. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Lasst uns darum bitten, dass der Heilige Geist dir diese Liebe Jesu ins Herz schenkt. Bitte Jesus jeden Morgen neu, dass er dein Herz frei macht von deiner Selbstbezogenheit und füllt mit der Liebe Jesu. Schau auf das, was er vollbracht hat am Karfreitag und was er dir schenkt durch das, was am Ostersonntag passiert ist. Shalom, Frieden, Frieden für diese Welt zum Greifen nah. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von einem schottischen Theologen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Thomas Chalmers in seiner berühmten Predigt »The Expulsive Power of New Affection« zu Deutsch »Die verdrängende Kraft einer neuen Zuneigung«, schrieb dieser Pastor Folgendes. »Um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Demzufolge genügt es nicht, der Welt einen Spiegel vorzuhalten, in welchem sie ihre eigene Unvollkommenheit erkennen kann. Es bringt auch keine Veränderung, ihr die Vergänglichkeit der irdischen Freuden vor Augen zu malen. Auch jeder Appell an das Gewissen wird wenig Erfolg zeigen. Stattdessen sollten wir nichts unversucht lassen, um den Herzen der Menschen diese Liebe nahezubringen, die größer ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.